Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 109. Alle Geschichten rund um unsere Stadt, um Ereignisse rund um Menschen, die hier etwas Besonderes machen. Die Folge heute. Ich will euch nicht langweilen. Ich fange jedes Mal an und sage, die Folge heute wird eine ganz besondere. Die Folge heute wird erstmal wieder von außerhalb produziert. Wir sind in einem Weinladen. Und nur gibt es ein paar Menschen von euch, die mich vielleicht auch schon eine Weile kennen. Da wisst ihr, dass es gerade eine ziemlich gefährliche Umgebung für mich ist. Wir sind in einem der schönsten Weinläden in Magdeburg. Es ist einer der neuesten Weinläden von Magdeburg. Die Geschichte rund um diesen und die Menschen ist schon ein bisschen älter. Wenn es im Hintergrund mal klackert oder Menschen sich unterhalten, dann dürft ihr euch nicht wundern, weil diese Aufnahme findet während der Geschäft Zeiten statt. Wir sind im Basta. Mir gegenüber steht David Siebold, den ich auch schon eine Weile kenne. David, grüß dich.
Grüß dich, Stefan.
Tag der Aufzeichnung ist ein Tag, an dem gerade wilde Zeiten rund um dich herum sind. Es gab irgendwelche Mails, unsere Oberbürgermeisterin ist involviert, der Chef der IG Innenstadt ist involviert, mein guter alter Arbeitgeber der MDR ist involviert, viele Menschen haben viel zu erzählen. Wir beide haben gerade in diesem Moment nicht eine Glaskugel hier. Wir wissen nicht, was in 4 Wochen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sein wird. Deshalb würde ich dieses Thema einfach komplett aussparen. Was meinst du?
Ich finde das absolut in Ordnung. Wir haben eine Flasche Wein vor uns. Ich glaube, dieser können wir uns dann widmen.
Richtig witzig ist gewesen, dass du gesagt hast, Stefan, können wir eigentlich eine Flasche Wein während der Folge trinken? So eine kurze Folge habe ich noch nie gemacht. Also wir brauchen vielleicht so, nein, Quatsch mit Soße. Die Witze haben wir damit auch abgehalten. Es geht eigentlich darum, dass wir ja auch dafür da sind, Schönheiten, Besonderheiten der Stadt abzubilden. Natürlich werden wir nachher auch noch kurz über die Milchkuhanstalt sprechen. In dem Rahmen, was mit Informationen und sowas zu tun hat und nicht in dem Rahmen dessen, was ich gerade eingangs erwähnt habe. Aber fangen wir noch mal ganz von vorne an. Mann, David, wann war das? Vielleicht vor 7 Jahren? Kann das vor 7 oder 6 Jahren gewesen sein? Hat eine Freundin zu mir gesagt, da sind so ein paar Verrückte auf dem Garagenhof. Und ich habe immer gefragt, wo soll das denn sein? Da ist doch eine alte Trabantwerkstatt gewesen, da kann man doch keine Gastronomie machen. Doch, und dann gibt's da immer geile Pizza und montags legen DJs auf, da musst du auch mal mit hinkommen. Es war eine gemeinsame Bekannte von uns beiden, meine beste Freundin, deine Bekannte Janine Wohlfahrt. Und ich habe mich wie üblich, weil ich auch schon älter bin, eine Weile bitten lassen. Und war dann bei euch das erste Mal und sofort verliebt in das Basta damals. Hier in der alten Trabantruhe, so hieß das glaube ich früher und so weiter. Bis wir da anfangen, das ist der Cliffhanger, müssen wir aber natürlich erstmal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Du kommst aus dem Westen in den Osten und machst hier was Schönes. Wie funktioniert das?
Ja, über Umwege natürlich. Also ursprünglich komme ich aus der Region Karlsruhe-Heidelberg, aus dem beschaulichen Bruchsal. Eine Monopolgeschichte für Spargel und Erdbeeren und natürlich auch ein bisschen Weinregion. Die Liebe zum Wein habe ich dann später entdeckt, dann in Weinheim, als ich in Darmstadt studiert habe.
Das ist jetzt kein Wortspiel, das ist echt, ja?
Das ist echt, ja.
Die Liebe zum Wein habe ich in Weinheim entdeckt.
Das ist wirklich Tatsache so, ja, bei Hutter im Schloss, bei Jan Hutter. Und ja, und dann hat meine Freundin hier in Magdeburg ihren Master studiert. Wir haben uns gemeinschaftlich in Darmstadt kennengelernt und ist dann 2014 schwanger geworden. Und somit bin ich der Liebe hinterhergezogen und dem Kind auch und bin dann hier in Magdeburg sesshaft geworden.
Die Idee, dann was Gastronomisches zu machen, kommt woher?
Gastronomisch,
weil du bist kein Gastronom, oder?
Ich bin ursprünglich kein Gastronom, also, aber ich habe das schon ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen von meiner Mutter und meinem Vater, also beides leidenschaftliche Köche, hatte da aber noch nicht viel mit Wein zu tun, also kochen affin waren sie tendenziell beide sehr, aber Wein tatsächlich noch nicht und wollte eigentlich nach dem Abitur wollte ich Koch werden und dann war ich bei der Jobberatung. Und dann habe ich meinen Wunsch geäußert und die Jobberatung hat gesagt, okay, was habe ich denn noch so für Wünsche im Leben? Also das fand ich schon mal eine sehr progressive Frage und dann habe ich auch gemeint, ich möchte eigentlich auch jung Papa werden. Und dann, ja, Koch und jung Papa ist ein bisschen schwierig, da kannst du mit der Familienplanung erst mit 40 anfangen, wenn du entsprechend Karriere machen möchtest. Und hat sich mein Zeugnis angeschaut und hat gesehen, okay, Mathematik, Chemie, Physik, das passt alles, ob ich nicht grundsätzlich Ingenieurswissenschaften studieren möchte. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte es mir ein bisschen breiter halten, habe halt den Wirtschaftsingenieur dann gemacht, habe mich für die TU in Darmstadt entschieden Und die Leidenschaft für Gastronomie konnte ich aber nicht beiseite schieben. Ne? Ich habe schon mit 16 angefangen, nebenbei in der Gastronomie zu arbeiten und habe mir halt immer Positionen ausgesucht, wo ich was dazulernen konnte. Und somit auch in Weinheim, wo ich dann gewohnt habe. Und im Hutter im Schloss waren 16 Punkte Gourmillot-Restaurant. Und da hatte ich dann halt die erste Begegnung mit Wein tatsächlich. Also
warte, wir müssen an dieser Stelle gleich, damit alle auch was mitnehmen und lernen, Gourmillot, eine gastronomische Fachzeitschrift, da kriegt man Punkte oder Kochmützen, glaube ich?
Mittlerweile ist es Punkte. Es waren Punkte, mittlerweile sind es Mützen.
Ja. Sind es Kochmützen, also 16 Kochmützen. Und das ist das eine, nicht zu verwechseln mit dem Guide Michelin.
Genau, richtig.
Weil das ist diese Kiste, wo es dann die Sterne gibt, wo alle noch einen größeren Tanz draus machen und so. Nur damit ihr wisst, warum er sagt 16 Punkte. Ja. Dingsbums, Gourmillot-Konzert,
Quatsch. Genau, also es war nicht so weit weg vom Stern, kann man auch so sagen.
Ne? Ist
also,
auch so, kann man ja, so vergleichen, ja?
Kann man so vergleichen, ja. Ich denke mal ein, zwei Punkte mehr und da wäre dann auch ein Stern dort gewesen. Jan Hutter war ein cooler Typ, offener Typ.
Hat Warum auch immer, sagt der Name mir was? Ist der irgendwie im Fernsehen, in so einer Fernsehserie-Sendung irgendwo zu sehen jetzt von den Kochsingern? Oder hast du mir schon mal von dem erzählt?
Vielleicht wahrscheinlich habe ich dir schon mal von dem erzählt. Okay. Auf jeden Fall war es eine sehr prägende Person von mir, weil die halt tatsächlich auch offen war gegenüber immer wieder innovativen und neuen Einflüssen auch in der Gastronomie und auch das geschätzt hat, dass eher so ein Queransteiger kommt und mit einer richtigen Bewerbung und allem drum und dran, habe ich mich da vorgestellt. Und habe mich erstmal für die Barposition beworben. Und für die Barposition hat er mich dann angenommen. Dann kannst du dich da über sehr kurze Zeit auch entsprechend profilieren, wenn du wissbegierig bist, wenn du Bereitschaft zeigst. Das habe ich getan. Und somit konnte ich da unterschiedlichste Positionen begleiten, bis hin dann auch mitunter zur Restaurantleitung. Und da war es tatsächlich so, dass ich mit 21 dann meinen ersten richtigen Wein getrunken habe. Also das war der Terra Montosa von Georg Breuer, war von der Theresa Breuer vorgestellt an dem Abend. Wir hatten eine Menübegleitung, ich trinke den Wein und denke mir, krass, so geil kann Wein schmecken. Und das Thema hat mich dann halt nicht mehr losgelassen. Und deswegen dann halt über Umwege, über diese Leidenschaft für dieses eine Erlebnis und eigentlich immer auf der Jagd nach diesem einen Erlebnis, Wein nochmal so zu schmecken, ist dann hier in Magdeburg entsprechend ganz, ganz viel später das Basta entstanden.
Das bedeutet, die Grundlage von deiner Karriere ist erstmal die Fähigkeit, einen guten Wein zu erkennen. Mit 21. Also da war die gewisse Öffnung, war ja nötig durch den Hutter, der mit dir da gearbeitet hat und so weiter, weil du weißt, die normalen 21-jährigen Menschen sind im Tetrapack zu Hause und würden es wahrscheinlich nicht unterscheiden können oder bin ich da zu streng mit den jungen Leuten?
Ich glaube, da bist du zu streng. Wirklich? Also mittlerweile ja. Also was ich jetzt hier mitunter beobachte, ne? Wir haben ja ein Konzept geschaffen, was wir tatsächlich nicht für eine bestimmte Altersgruppe oder Zielgruppe machen, sondern das Basta ist für alle offen. Ne, von 18- bis 80-Jährige, Menschen, die gerade anfangen mit Wein zu trinken und Menschen, die gerade aufhören mit Wein zu trinken. Und
die Steigerung ist wenn die anderen um dich rum Wein trinken und du nur noch daneben liegst und alle Tschüss sagen. Quatsch, warst ein guter Typ auf dich. Das ist die höchste Form. Das ist aber geil. Wann war es ein gutes Leben? Na, wenn du in einer Kiste liegst und die um dich rum guten Wein trinken.
Vor allem guten Wein trinken. Guten Wein trinken. Es gibt nichts Schlimmeres als schlechten Wein. Und deswegen ist das Konzept, ich würde natürlich Hauptzielgruppe bzw. Hauptmenschen, die das Basta besuchen, ist zwischen 30 und 60 ungefähr. Na, aber wir haben auch tatsächlich sehr, sehr viele junge Menschen da, die besonders interessiert sind, auch in Bezug auf die Herstellungsweise. Wo kommt das Produkt eigentlich her? So ein regionaler Bezug steht auch im Fokus. Dann die Anbauweise, ob sie biologisch ist oder biodynamisch. Also da würde ich denen Unrecht tun, wenn ich sagen würde, pauschalisieren, die sind beim Tetrapack-Wein zu Hause. Sondern würde ich eher sagen, die brauchen Zugang dazu. Ne? Und Zugang in einer niederschwelligen Atmosphäre, authentischen Atmosphäre, und das schaffen wir halt. Ne? Also bei uns ist jeder willkommen, kann reinkommen, kann sagen, ich habe noch nie was mit Wein zu tun gehabt, zeig mir mal was. Ne? Und Hauptsache, die Leute sind offen und dann kriegen sie hier das bestmöglichste Produkt.
Das ist wichtig, aber bis wir hier, also wir stehen hier in eurem Laden, der ist ja dann nicht mal ein Jahr auf, oder?
Der ist noch kein Jahr auf.
Ist noch kein Jahr auf. Wir befinden uns auf der Halberstädter Straße, direkt im Herzen von Sudenburg, gegenüber, für die etwas Älteren unter uns. Gegenüber ist ein Gebäude, da war früher das Postamt 14 beheimatet, weil ich einfach weiß, das weiß ich so genau, weil meine Mama da gearbeitet hat und weil wir da früher unsere Westpakete abholen durften.
Hier mitunter, drüben,
oder? Direkt gegenüber. Das war das ehemalige Postamt 14. Bist du in die eine Tür reingegangen, war ein langer Flur, bis du in den Geschäftsraum gekommen bist. Auf der rechten Seite waren dann so Automaten, da konntest du Geld reinstecken und mit so einer Leier Briefmarken rausleiern und so weiter. Also einfach großartig. Und diese Trabantruhe, von der ich gesprochen habe, da hat mein Papa unsere alte Kiste, welche grau war und Mäuschen genannt wurde, hingepackt zur Unterbodenversiegelung und um die Radialreifen aufziehen zu lassen. Deshalb ist das so ein bisschen, das ist wirklich das
Herz von Sudenburg. Also der Ort begleitet dich schon relativ lang.
Ne? Ich habe hier nur Luftlinie vielleicht 150 Meter weit gewohnt, am Südring, Ecke Halberstädter Straße.
Warum hast du keinen Buster aufgemacht?
Weil mir nicht das Schöne widerfahren ist wie dir. Ich bin viel, viel älter gewesen, als ich auf Menschen getroffen bin, die mir die Schönheit und den Sinn von Genuss beigebracht haben.
Okay.
Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich aus so einer wilden Arbeiterklassen-Umgebung hier gekommen bin und sehr lange auch im Punkrock unterwegs war und da war das Tetrapack an der Tagesordnung. Aber dieses Erweckungserlebnis, was du vorhin erzählt hast, da hatte ich gedacht, meine Fresse, hat der ein Glück. Der hat ein paar Jahre mehr Zeit, irgendwie guten Wein zu genießen. Und mittlerweile, weißt du selber, bin ich damit im Geschäft und ich finde den Platz, den ihr dann hier geschaffen habt, sehr, sehr gut. Es hat sich am Anfang für mich so angefühlt, als sollte es massiv nur für junge Leute sein. Hm. Aber das Publikum hat sich schon geändert jetzt über die Jahre, oder?
Also es ist komplett heterogen. Also muss ich wirklich sagen. Ja. Also wirklich jung, auch aus jeglichem Sinusmilieu, könnte ich nicht sagen, okay, da kommen die Leute her.
Na, ihr müsst auch nicht. Habt ihr geforscht oder sowas vorher und in euren Businessplan einen?
Nee, wir haben nicht geforscht. Also ich muss ja auch sagen, die Idee basiert ja auf drei Jungs. Ne? Das ist Dominik Bogner, Benjamin Gersbach und ich. Die das 2018 quasi wurde die Firma gegründet dafür. 2018 haben wir auf der Hubbrücke gemeinschaftlich einen Hubbrücken-Weihnachtsmarkt gemacht. Und daraus ist dann die Idee entstanden, gemeinschaftlich auch was aufzubauen. Ne? Und es sollte halt ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnen. Ne? Und grundsätzlich, das hat auch mal ein anderer Gastronom gesagt, hier aus Schönebeck, der Marc, am Schluss...
Aus dem Weltrat.
Aus dem Weltrat, genau. Am Schluss sind die Menschen die schönste Dekoration, die du haben kannst.
Definitiv.
Und jetzt geht's halt darum, einen Ort zu schaffen, was Menschen halt anzieht. Ne? Und ich habe die Weinexpertise mit reingebracht, Dominik hat die original neapolitanische Pizza mit reingebracht, Ben eine Affinität, grundsätzlich im Austausch mit Menschen und auch im Eventbezug. Und ja, auf dieser Idee ist das dann Ganze gebettet und dann haben wir gesagt, okay, Handshake, wir machen das jetzt. Und Einflüsse von allen mitgenommen. Und dann halt das Buster gemacht. Es hat ja angefangen mit Weinkartons auf Paletten. Ne?
Ja, ja.
Also es war ja komplett clean der Raum. Da hatten wir noch keine Küche, wir hatten noch keine vernünftigen Toiletten, wir hatten gar nichts, wir hatten
Europaletten. Man hat die alte Werkstatt noch komplett gesehen, gefühlt.
Man hat die noch komplett gesehen. Wir haben einmal einen Anstrich auf den Boden gemacht, wir haben einmal die Decke angestrichen, der alte Fliesenspiegel ist noch erhalten, die Fundamente für die Hebebühnen von den alten Trabis sind erhalten. Und wir haben eine Toilette aus Sperrholz zusammengezimmert, eine notdürftige Toilette, die hat auch 3 Jahre gehalten. Ne, die haben wir dann irgendwann ausgetauscht und nach kamen dann halt Regale dazu, Tische dazu und die ersten Weinflaschen dann in die Regale. Ja.
Man musste schon, das muss man ja, so viel gehört zur Wahrheit auch dazu, Fan des urbanen Toilettengangs sein, um eure Toilette zu genießen. aber alles, was du sagst, das hat es ja auch ausgemacht und insbesondere diese Montage. Wie heißt das? Beste Reste?
Beste Reste, ja.
Also wenn quasi alles, was vom Wochenende übrig ist, zu was Schönem zusammengebastelt wird und man dann halt da das nochmal so genießen kann, so lange wie es da ist. Das war für Magdeburg das war ein Erdrutsch in Sachen Gastronomie, musste man sagen, weil ihr hattet dann auch noch die DJs mit dazu genommen, dadurch hat das Ganze noch urbaneren Flair bekommen und dadurch, dass das so aussah, wie es aussah, da war ja, wie du schon gesagt hast, da war draußen nichts gemacht, drinnen auch nichts und dann saß man da teilweise auf Kisten und so und dann hast du das Gefühl, naja, Prenzlauer Berg kann jetzt erstmal so, weißt du, wenn du das so, das war schon schön. So weiter.
Ja, ich erinnere mich auch wirklich noch, wir hatten tatsächlich im ersten Jahr hatten wir schon durch glückliche Zufälle hatten wir schon eine Veranstaltung vom Justizministerium bei uns. Ne? Und da war noch der Zugang von der Halberstädter Straße nach hinten zu der
Klage
Werkstatt
ist unterwegs. Was? Oder fanden sie es geil? Es ist ja, weil Juristen muss man ja aufpassen. Entweder finden sie es geil oder du hast Post.
Also es kommt ja noch dazu. Ne? Also tatsächlich war der Zugang zur Halberstädter Straße noch offen. Da ist ja jetzt ein Neubau. Ja. Ist ja jetzt dann mitunter ein kleines Stück vom Klinkeviertel ist ja vorhanden. Und man hatte direkt einen Blick auf das Buster. Ne? Und das Buster, wie du charmant sagst, kann man ja mittlerweile alles heute als urban bezeichnen. Ne? Ich würde unsere Anfangszeit als sehr urban bezeichnen.
Oder Baustelle.
Aber das Label Buster lässt einem ja auch eine gewisse Freiheit in Bezug auf Interpretation. Und auf jeden Fall war das ein Sommerempfang. Da sind die Leute geschniegelt hier angelaufen. Ne?
Also
mit Anzug und allem drum und dran und Kleidchen. Und wir schon in froher Erwartung haben natürlich alles optimal vorbereitet. Es kommt ja immer auch auf den Clash an. Ne? Clash, erstmal erster Eindruck und dann, was bekommen die Leute? Und im Anschluss, ne, die Leute sind immer, die Miene, wir haben die beobachtet, wurde immer steinerner. Ne? Also es ist halt, wo bin ich hier gelandet, war auf jeglicher Stirn war das draufgeschrieben. Und dann sind die um die Ecke reingebogen und dann sind die in das Buster reingelaufen. Dann haben sie ein Crack Secco in einem schönen Glas bekommen, haben auch eine alkoholfreie Alternative bekommen und haben dann erstmal dieses Flair das erste Mal wahrgenommen. Und dann im Anschluss wurde uns gesagt, es war die entspannteste, gelöste, authentischste Sommerfeier, die sie je hatten. Weil einfach wir sie abgeholt haben, ne? Weil sie gemerkt haben, okay, egal, ob das Kleid jetzt links oder rechts einen Fleck hat, ob die Krawatte schief sitzt oder sonst was, es ist jeder willkommen und das Gefühl vermitteln wir. Und was wir halt heute immer noch hören, ist, wenn die Leute reinkommen, oh geil, Großstadtfeeling.
Ja,
das schätzen wir.
Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht stimmt es ja die Geschichte, dass nach der Sommerveranstaltung fürs Justizministerium irgendeine verantwortliche, hochgestellte Person eine Mail an alle geschrieben hat, scheiß auf die staubigen Lackschuhe, der Stoff war geil. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann sein, dass...
Hast du da Einblicke, Stefan? Nein.
Einfach nur zum Zwecke der Anschaulichkeit habe ich das jemand zum Besten gegeben. Eine komplett frei erfundene Geschichte, die aber genau gepasst hat, nachdem was du erzählt hast. Aber wirklich lustig. Aber der Weg ist ja dann ist das Team gewachsen.
Dann ist das Team gewachsen, ja.
Was in der Gastronomie ja ein Problem ist, wie man überall hört, ist MitarbeiterInnen irgendwie zu finden. Und das nicht stimmt. Nur zu finden, sondern dann auch zu halten. Und dann auch noch in einem guten... in einer guten Gemeinschaft zu halten. Wie habt ihr das gemacht?
Oder? Also wir haben natürlich auch Fluktuation. Ne? Wir haben aber auch Menschen, die uns schon von Beginn an begleiten. Ne? Das ist Gastronomie, sage ich mal. Also die Gastronomie, die wir betreiben, lebt auch ein bisschen davon. Ne? Wir brauchen immer wieder neue Einflüsse und neue Impacts. Ne? Also es kann nicht auf Jahre halt eingefahren sein. Wir machen immer wieder dasselbe. Das würde unseren Gästen irgendwann nicht gefallen und wir würden es wahrscheinlich auch irgendwann langweilig finden. Deswegen ist so eine gewisse Fluktuation natürlich gut, aber auf der anderen Seite schätzen wir es natürlich, wenn Personen und Menschen uns lange, lange begleiten. Ne? Und da haben wir ja auch mitunter unsere Rihanna, die auf allen Seiten polarisiert, aber das ist super. Ne? Das ist einfach eine Person, über die man spricht und die im Gedächtnis bleibt. Und so sind auch schon andere Personen wirklich lange dabei. Und das ist was ich sehr schätze und was ich auch sehr mag, ne? Weil immer wieder auch jetzt in Bezug auf die Fluktuation, es kommt ein neuer Impact, man denkt drüber nach und man entwickelt sich auch persönlich weiter.
Rihanna ist wirklich, also das ist ein Original.
Das ist ein absolutes Buster-Original, den Stempel kannst du ruhig bekommen.
Ja, ich frage mich immer, also also es sind jetzt schon ein paar Jahre, man hat das Gefühl, die verändert sich überhaupt nicht. Also offensichtlich scheint es jung zu halten, was ihr hier macht, aber wir wissen alle innerlich nackt, irgendein Zahn der Zeit immer. Man kann nur hoffen, dass es ihr immer gut geht und so weiter, weil die macht das ja voll mit Inbrunst und allem, was dazugehört. Ja.
Die macht das mit Leib und Seele.
Das ist halt wirklich irre. Dann gab es doch aber auch, ihr habt doch mal so eine sehr großgewachsene, wie heißt sie denn? Mir kommt eine Tänzerin und die euch dann, die sich jetzt auch selbstständig gemacht hat.
Das ist Franka.
Franka, ja, genau, Franka.
Die begleitet uns auch immer noch.
Ist sie immer noch mit dabei? Die war bei mir auch schon im Podcast, ja?
Ja.
Da habe ich mir dann auch gedacht, als ich gehört habe, dass sie sich jetzt auch noch selbstständig gemacht hat am Elbufer, da wusste ich gar nicht, ob die noch weiter bei euch ist oder nicht irgendwie. Aber das ist auch alles cool, so unter Gastronomen und Gastronominnen und so. Und wenn ihr da jemandem einen Schub gebt, dann, dass er auch die Gastronomie-Szene
im Magdeburg bereichert. Also ich finde, wir brauchen viel, viel mehr Diversifikation, wir brauchen viel mehr Dichte an Gastronomie, weil das ist ja auch etwas, was einen anspornt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es manchmal schwer, wo gehe ich jetzt heute Mittag essen oder wo gehe ich jetzt heute Abend essen. Also manchmal ist das tatsächlich der Fall und da würde ich mir wünschen, wenn es da noch viel, viel mehr Dichte gibt. Auch in dem Metier, was wir machen, ne? Original neapolitanische Pizza. Ich muss nicht immer unsere Pizza essen. Ne? Ich würde auch gerne andere Pizzaarten essen, eine Pizza Romana oder auch andere original neapolitanische Pizzerien, weil es mich einfach anspornen würde. Ne? Ich würde da gerne hingehen, einfach mal essen und sagen und mal gucken, was machen die da eigentlich? Ne? Und gerade so Dichte und Innovation in dem Bereich super gerne und super mehr davon. Und gerade in der jetzigen Zeit muss ich auch ganz viele Credits zu Franka, weil das ist echt mutig, jetzt gerade Gastronomie aufzumachen mit einem neuen Konzept.
Ja, wie gesagt, an der Elbe, da wo früher mal ein Bäcker war, Leute sagen an der Weltzeituhr, da ist es ja genau am Ufer da gegenüber von einer, oder in der Nähe von einer
Hubbrücke. Genau, das Faber.
Meine ganzen Persönlichkeiten haben sich gerade gefreut, dass du sie alle auf einmal angesprochen hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber vielleicht meinst du ja auch alle Hörenden des Magde-Podcasts. Ja, das hört sich erstmal cool an, was du da so sagst, aber in der Wahrnehmung, wenn du so unterwegs bist und in der Stadt und mit Menschen sprichst und ich bin ja schon alt, wie du weißt und höre hier und da.
Wie alt bist denn du eigentlich?
53 Jahre alt.
Ach komm,
da sind kein Alter heute. Da sind, warte, komm, wir schlussen
noch. Warte, da muss ich mir aber nochmal nachschenken.
Es geht ja wirklich mit dem Mikrofon zu seinem komischen Dings. Ich wollte hier, da sieht man den Unterschied. Also wenn man mit David Wein trinken, Podcast aufnimmt, dann trinkt er wirklich. Ich wollte das eigentlich nur gut klingen lassen gerade. Da merkt man den alten Radiomann und Podcaster kennen, ist nicht so schlecht. Nee, aber worauf ich, ist eigentlich ja ein ernstes Thema. Warte, das Anstoßen noch, damit wir es nicht jetzt richtig. Okay. Ja, Sensation. Einmal rot, einmal weiß, Wahnsinn. Das war's. Das, was mich da umtreibt, ist, dass ein Großteil der Gastronomen ja auch wütend ist oder hilflos mitunter, sauer. Da geht es um diese, da wird diskutiert um Tod, also dass die Strukturen zu schlimm sind, irgendwie Verwaltungskram, ein Aufriss, dass die Kosten für das Personal zu teuer sind, Auflagen werden immer wieder und immer wieder genannt und so weiter. Aus deiner Sicht, du musst jetzt nicht, das kannst du ja auch gar nicht für alle anderen sprechen und so weiter, ja. Aber wie ist deine Sicht auf dieses Thema?
Also meine Sicht auf dieses Thema ist natürlich ein gewisser Strukturwandel, auch in der Gastronomie. Ne? Also wir haben unbewusst darauf hingearbeitet, sind in den letzten Jahren ja relativ schnell groß geworden. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, wir haben 2018 haben wir die Firma gegründet, 2019 im Sommer hatten wir unsere Opening, dann war ja ein Jahr, sag ich mal, dreiviertel Jahr Startup-Phase, dann kam ja Corona, da hatten wir ja auch noch andere Geschichten, mit denen wir uns beschäftigt haben und dann war Corona vorbei und dann ist man ja auf einmal in die Verantwortung gekommen, okay, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir halt auch richtiges Business machen. Und Gastronomie funktioniert nicht mehr klassisch. Also es gibt zwei Punkte, die wahrscheinlich heute familiengeführte Gastronomie sehe ich immer noch in der Zukunft. Also so dieses, wo eine ganze Familie tatsächlich dahinter steht, ne, und das betreibt und macht und tut. Und Konzeptgastronomie, so wie wir jetzt mit dem Basta machen oder auch mit der Schweizer Milchkuhanstalt, das funktioniert auf Zukunft nur, wenn man entsprechende Synergieeffekte dann halt auch darstellt. Ne? Also wenn man bestimmte Aufgaben, die jegliche Gastronomie betreffen, auch zentralisiert, sei es Personal, sei es vorbereitende Steuer bzw. Buchhaltung, sei es Marketing, dass es nach innen System ist, aber nach außen individualisiert an den Kunden ausgespielt wird. Also das wird in Zukunft funktionieren und daran arbeiten wir halt auch, dass wir diese übergeordneten Aufgaben halt relativ zentral halten, über Personen dann tatsächlich auch ein richtiges Büro haben, ein Backoffice und nach außen aber individualisiert nochmal immer den besten Charakter nach außen spielen können und vor allem halt auch den besten Service darbieten können.
Mhm. Krass. Du hast es schon angesprochen, lass uns ganz kurz bei Corona noch, da haben wir ja auch kurz miteinander zu tun gehabt und haben uns eigentlich das erste Mal richtig intensiver noch kennengelernt, weil die Nummer war wirklich witzig. Musikerinnen und Musiker habt ihr zusammengebracht, dann habt ihr den Menschen die Möglichkeit gegeben, eine Pizza bei euch zu bestellen und mit der Bestellung kam so ein musikalischer Beitrag mit dazu. So war es damals, ja?
Sag mal, so
zwei oder drei Wochenenden oder so, weiß ich gar nicht.
Wir haben es ja die Your Local S-Kultur genannt, ne? Da waren ja auch ganz, ganz viele Akteure und Akteurinnen dran beteiligt. Und es war einfach eine Kombination. Wir haben unsere Küche gerade fertiggestellt gehabt, Ende Februar.
Das war mir übrigens damals gar nicht bewusst. Ihr wart gerade eigentlich bereit.
Wir waren gerade bereit. So, jetzt machen wir Gastronomie und dann jetzt lasst ihr erstmal zu. Okay. Hatten eine neue Küche neu eingerichtet mit neuen Geräten und haben gesagt, okay, liebe andere Gastronomen, ihr könnt gerne zu uns kommen, kochen.
Ja. Ne?
Und wir liefern das gemeinschaftlich aus mit Kulturakteure und Akteurinnen. Und da warst du auch dabei und hast es ja auch begleitet.
Eine der lustigsten Aktionen, ja, die ich je mitgemacht habe. Also wirklich, das war, dann fragten sich alle Musiker, oh, muss ich jetzt wirklich nochmal einen Test machen? Also was für absurde Situationen es da auch gab. Wo du halt auch das gesamte Spektrum menschlicher Ängste, Gedanken, was auch immer so erlebt hast. Und dann saßen Musiker da und haben erstmal komische sich Dinger in die Nase gesteckt und gehofft, dass der Test nicht positiv ist. Und dann sind wir da losgefahren.
Dass sie mitmachen
und,
dürfen, ja.
Ja, das war so witzig. Und dann stand man in diversen Wohnzimmern an Eingängen und sonst irgendwie und die Leute fanden das gut. Das war, aber wahrscheinlich ist das, was du meintest mit dem individualisierten Geist irgendwie.
Ja, es war halt immer, also was mich natürlich auch ein bisschen antreibt, ist immer Sachen ein bisschen anders zu machen. Also Sachen vielleicht noch einen Schritt weiter zu denken oder noch den Schritt weiter einfach zu gehen, ohne darüber nachzudenken. Und das war halt auch, diese Esskultur war einfach für mich, was machen wir jetzt? Ja, und ich fand es als die beste Möglichkeit, ey, Delivery dürfen wir noch. Ne? Wir dürfen auch einen Auslieferfahrer da hinschicken. Ne? Der Auslieferfahrer kann ja aber eine Schauspielerin sein, kann ein Sänger sein.
Kann,
ja,
was
ja dann auch. Ne? Und kann da stehen, in dem erlaubten Abstand dann entsprechend etwas von sich darzubieten, etwas freizustellen, den Leuten dann halt einfach ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ne? Die haben da ihr Essen bekommen, was sie schon glücklich gemacht haben und dann halt nochmal so ein bisschen die Kirsche aufs Sahnehäubchen, einen kleinen kulturellen Beitrag hier aus der Stadt und das sowas schweißt halt zusammen und sowas macht halt auch Lust auf mehr für die Zukunft.
Die Mails, die man damals bekommen hat über die Socials und so weiter, die haben einen auch so ein bisschen am Leben erhalten. Das war... Also weil die Leute das halt gut fanden irgendwie. Also ich hoffe, dass sich bei euch niemand beschwert hat. Hat sich damals dann auch mal jemand über eine kalte Pizza beschwert oder sowas zu der Zeit? Ich hoffe nicht.
Da hat sich niemand beschwert. Ich glaube, jeder war froh, dass er etwas bekommen hat. Also natürlich man muss auch sagen, die Resonanz war ja auch sehr positiv und sehr viel. Und es wurde ja aus der ganzen Stadt bestellt und wir wollten ja auch die ganze Stadt entsprechend halt abdecken. Und da haben wir halt auch geguckt, okay, bei dem einen oder anderen dauert es dann halt länger oder der anvisierte Zeitpunkt zur Lieferung war dann halt auch nicht erfüllbar und man hat mit den Leuten gesprochen, aber Verständnis war da immer groß.
Ich versuche mich zu erinnern, ich glaube einmal war auch so einer, der sagt, ich habe Hunger, jetzt hört auf mit dem Klimpere, ich bin nur noch essen, es war ein einziger.
Das war bei deiner Darbietung oder was?
Nee, der hat gar nicht, der hat die Sache mit der Doktor digital gar nicht auspacken. Der hat ich will fressen, aber das war wirklich, nee, aber das war, aber da sieht man auch so ein bisschen, dass ich hab mich jetzt nochmal erinnert, weil es erstmal selber eine verrückte Erinnerung, eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist und wenn man jetzt sieht, was für einen fetten Laden ihr hier auch aufgemacht habt und damit sind wir ja dann bei der MKA, wie ja die Fachleute sagen, ich sag immer noch Milchkuh anstellt eigentlich, ich habe gedacht, ich mach das jetzt mal, damit ich so klinge, als hätte ich Ahnung
in Magdeburg. Nee, die ganz jungen Leute, da muss ich dich auch nochmal abholen, die sagen nur noch Kuh.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist wirklich so.
Heute in der Kuh.
Ja.
Also nicht mal Kuh, in der Kuh.
Kuh.
In der Kuh, oder was? Ja. Ey, kommst du nach der Kuh?
Ja.
Einen edlen Tropfen, den Gaumen runter diffundieren lassen.
Aber ich freue mich, dass ich dir jetzt gerade was beibringen konnte.
Ja, da will ich auch was. Aber ist ja auch, du bist ja auch nicht, und ich meine, du bist ja auch, also bevor wir dann jetzt endgültig auf die Milchkuhanstalt, auf die Kuh kommen, du bist ja auch persönlich, ich meine, du hast ja auch mehrere Kinder.
Und so weiter, mehrere Kinder, ja.
Weil du ja vorhin gesagt hast, mit dem jungen Vater werden und so. Und wenn man sagt, ey, ich habe jetzt ein paar Tagen und dann bin ich mit David aus dem Basta und so unterwegs und sagen, ja, Alter, vier Kinder, was ist da los? Frag den mal danach. Und ich sage, ich kann ihn noch nicht danach fragen, was soll ich denn danach fragen?
Geht's um Name, Alter und Schule?
Sowas ist ja Quatsch, nein. Aber wie kriegt man das als Gastronom hin irgendwie?
Also ich muss sagen, die letzten 6 Jahre, also das Basta bzw. die Milchkuranstalt, wäre nicht so groß geworden, wenn es nicht da natürlich auch zeitliche Opfer teilweise bei der Familie gegeben hätte. Das okay. Muss ich ganz klar, klipp und klar so sagen. Und ich muss da meine Ex-Partnerin auch wahnsinnig danken dafür, dass sie mich da auch entsprechend unterstützt hat.
Hast du gerade im Singular oder im Plural gesprochen?
Meine Ex-Partnerin.
Ich habe Ex-Partnerinnen. Ich will nochmal nachfragen. Nee, aber Ex-Partnerin, okay.
Genau, mit der ich 3 Kinder habe. Und die hat wirklich viel, viel im Hintergrund abgefangen und sich um vieles gekümmert. Okay. Natürlich war mein Ansinnen auch immer, da zu sein. Und ich habe es an jegliche freie Sekunde habe ich da auch für genutzt und dann auch tatsächlich da zu sein. Und mittlerweile, nach den 6 Jahren, auch mit der Größe von beiden Unternehmen etabliert sich das halt mehr und mehr, dass man sich auch die entsprechenden Freiheiten dann auch nehmen kann, ne? Und dann halt auch für die Familie da sein kann. Jetzt bei mir sind gerade 3 Einrichtungswechsel stehen an. Also der Große kommt aufs Gymnasium, der Kleine kommt auf die Grundschule, die Kleinste wechselt die Kita, weil die Kita gerade geschlossen hat. Und von daher, ja.
Wie groß ist da das Verlangen, manchmal abends hier länger zu machen und diesen guten Tropfen hier aufzumachen?
Überhaupt nicht. Also ich sehe es auch tatsächlich, dass meine Kinder halt auch schon Teil davon in gewisser Art und Weise sind. Die begleiten mich auch manchmal oder fragen auch danach, ob sie jetzt dann heute mal mitkommen dürfen. Gerade so in Kita-Zeiten hat sich das entsprechend ergeben, dass wir halt wirklich gesagt haben, oder jetzt in der Ferienzeit, ne, dürfen wir mal mitkommen und dürfen wir das und das und jenes und dürfen wir den mal treffen und die gehen hier rein, sagen allen ordentlich Hallo, was auch immer wichtig ist. Also das Team freut es dann auch immer, wenn die Kids dann irgendwie am Start sind. Ja. Und somit wachsen die da halt auch mit einer gewissen, ja, sage ich mal, mit einem gewissen Zugang und einer Affinität zur Gastronomie auf, was ja wichtig ist. Wir haben ja gesprochen, Personal ist schwierig in der Gastronomie und eine Affinität dafür zu wechseln.
Du kümmerst dich um dein Personal auf eine sehr eigene Weise, auf eine selbstzerstörerische Weise.
Nein. Also ich muss sagen, die 4 Kinder sind, von der Kleinsten kann man ja noch nicht sprechen, die ist ja jetzt gerade, ich denke mal zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ist sie knapp 2 Monate
stimmt,
alt.
Ist ganz fresh. Ich habe dich ja noch fresh getroffen. Da hattest du noch die Mutter dazu am Start. Ja, zurück. So, dann kommen wir doch jetzt aber mal zur Schweizer Milchkuhanstalt. Milchkuhanstalt, MKA, aka die Kuh.
Die Kuh.
Ein Ort, der so lange da vor sich hin lag. Schön. In Schönheit geschlafen. Was für eine Initialzündung. Wer hatte die? Wie kamt ihr darauf, dass ihr da hin wollt?
Also tatsächlich hatte ich wenig Berührungspunkte zur Milchkuhanstalt. Also vielleicht geht das mir so wie vielen Gästen heute das auch geht. Warum habe ich das nicht vorher schon gesehen und dergleichen? Also ich war da 2-3 Mal und habe das nie so in der Art und Weise wahrgenommen. Und dann kam Danny Mette vom ehemals High Kitchen, jetzt Bird. Der Bird, auf mich zu und hat gemeint, hier, mein Nachbar, der David, der möchte verkaufen.
Und, ach, das gehörte eigentlich jemandem?
Ja, das gehörte jemandem. Also,
ach so.
Das ist grundsätzlich gepachtet.
Ich dachte immer, dass das ein öffentlicher Platz, also es ist gepachtet von der Stadt.
Ist gepachtet von der Stadt, okay. Aber natürlich die Schweizer Milchkuranstalt und das Gartenhäuschen unten und das gehört jemandem.
Ja, okay.
Und das ist alles gepachtet. Jahrelange Mietverträge, ne? Und natürlich die Marke und allem drum und dran, das hat David Mangelsdorf gehört, ja.
Ah, okay. Und dann habt ihr gesagt, das übernehmen wir jetzt, weil wir sehen da Potenzial drin.
Im Endeffekt war das dann so ein bisschen, wir haben uns Anfang 22 das erste Mal lose darüber unterhalten und dann über den Sommer natürlich mit Saison und dergleichen, was sehr anstrengend für David Mangelsdorf, haben wir nicht viel gehört. Und Richtung Ende, wo dann bei uns viel war, Basta, Weihnachtsfeiern und dergleichen, High Kitchen genauso, Weihnachtsmenü, hatten wir nicht viel Zeit und dann sind wir Gott sei Dank dann Anfang 23 nochmal zueinander gekommen. Und dann ging das auch relativ flott. Also ich glaube, von dem Gespräch bis zu der Entscheidung, so das finale Gespräch war Ende Februar und dann haben wir ja schon...
Februar 23. Abgefahren, weil du hast jetzt das Gefühl, dass das Ding seit 10 Jahren da ist.
Das ist Wahnsinn, oder? Ne?
Hat also, man da nicht Angst, dass es auch genauso schnell wieder weg ist?
Also ich glaube, die Schweizer Milchkuranstalt, die wird bleiben, weil... Die wurde am Leben erhalten. da haben ja wirklich viele auch haben ja diese Schönheit schon viel früher erkannt und haben ja dieses Potenzial gesehen in diesem Platz. Und wir hatten dann die Gelegenheit, aufgrund der Vorarbeit von vielen, vielen Akteuren und Akteurinnen, konnten wir dann halt da relativ schnell aufsatteln und da so, sage ich mal, einen professionellen gastronomischen Vibe mit reinbringen. Und das haben wir geschafft, ja. Und dann haben wir einen Monat umgebaut. Wir hatten zwei Credos. Wir mussten die Schlange schneller machen, mussten die Hütte leistungsfähiger gestalten. Dafür brauchst du Technik, dafür brauchst du System. Und das haben wir entsprechend relativ schnell umgesetzt. Und wir brauchten ein dauerhaftes Speiseangebot, weil viele Leute gesagt haben, okay, wir sitzen jetzt hier, trinken 2-3 Bier und müssen dann aufstehen, irgendwo was essen zu gehen. Das ist uns eigentlich zu blöde. Und dann haben wir gesagt, okay, dann heißt das für uns dauerhaftes Speiseangebot, auch wenn es klein ist, aber dann natürlich auch wieder mit regionalen Produzenten und regionalen Lieferanten. Ja.
Wahnsinn. Also ich muss wirklich das nochmal verdauen. Das ist eigentlich erst Februar 23 und dann ging es ja erst los. Und was da jetzt bei dem alles schon so passiert ist, Fête de la Musique, Hotspot gewesen, großartig. Beim ersten Mal mit der großen Bühne und so, beim zweiten Mal war ich nicht da. Und dann die Weihnachtsmärkte, die ihr da auch gemacht habt, wo es dann halt zu diesen
Verwicklungen gab. Ich muss da sagen, wir dürfen ja nicht Weihnachtsmarkt sagen, wir machen ja einen Wintergarten.
Ihr habt einen Wintergarten, der Wintergarten, den macht den Weihnachtsmarkt. Wirklich. Also du weißt, dass ich ein Mann offener Worte bin und so weiter. Und ich weiß auch, ich glaube, irgendjemand von euch kontaktierte mich dann auch mal, als es dann anfing mit diesem, so viel kann ich erzählen, als es anfing, irgendwie komisch für euch, komische Gedanken irgendwie zu haben. Und da habt ihr mich, glaube ich, gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass es von Obrigkeiten oder sowas Bestrebungen geben könnte, euch es nicht ganz so leicht zu machen. So darf man es vielleicht ausdrücken, ist nicht justiziabel. Und da habe ich ja dann im ersten Moment gedacht, jetzt muss ich, weil da gehen doch alle hin, das ist doch Quatsch und das ist doch unfair, weil wir wollen noch viele schöne Orte in der Stadt. Ja. Und dann habe ich aber auch gedacht, wieso denn? Dominik, die alte Pfeife, war mit mir im Kulturbeirat und hat genau eine geile Performance hingelegt und war dann nie wieder da. Und dann habe ich gedacht, ihr hattet doch den Eintritt irgendwie zur Stadtobrigkeit, um mit denen irgendwie dann einen kurzen Draht zu haben und so weiter. Vielleicht müsst ihr da auch mal Lehrgeld zahlen, da halte ich jetzt nicht meine Nase raus. Und weißt du was? Ich bin richtig froh, weil man weiß ja nicht, was jetzt ist, aber so, dass ich damit nichts zu tun habe und echt gespannt bin. Hoffen wir, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sich alles irgendwie gut hingelegt hat und so weiter. Und
wir gehen davon aus,
dass nicht irgendjemand da Dinge komisch gemacht hat und was weiß ich nicht alles. Und das, der Witz ist ja, als ich mitbekommen habe, dass es da auch Verwicklungen gibt und was weiß ich nicht alles, ich habe da ja nur honorige Leute auch gesehen. Also ich meine, der gesamte Landtag ist bei euch. Da also, irgendwie zu Gast und was weiß ich
gefühlt. Ich denke mal, grundsätzlich halt auch wieder so eine Entscheidung, die aus einer anderen Entscheidung kam. Ne? Warum machen wir da einen Wintergarten? Also beziehungsweise einen Wintermarkt in der Art und Weise. Zu es ist einfach. ich mache jetzt keine Werbung dafür, jeder weiß ja Bescheid, beziehungsweise kannst du in der Volksstimme oder bei NDR nachlesen.
Nein, ich wollte nur ein bisschen Flavor von Zimt und Nüssen in die Ohren der Menschen zaubern. Das war mein Begehr.
Das kommt ja bald, aber Anfang September, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann müssen wir noch nicht unbedingt an Weihnachten denken.
Aber vielleicht bleibt es genau an der Stelle hängen. Aber das heißt, es wird es wieder geben auch?
Es wird es auf jeden Fall wieder geben, weil wirtschaftlich der Business Case der Schweizer Milchkuhanstalt ist auch einfach darauf ausgelegt. Also was wollten wir mit der Milchkuhanstalt? Früher war die Milchkuhanstalt immer nur ein saisonaler Betrieb. Er wurde relativ schnell angehoben. Ne, im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, und genauso schnell fiel er wieder ab Ende Oktober. Was ist mit den ganzen Personen passiert, die da gearbeitet haben? Also die hatten dann auf einmal keinen Job mehr. Ne? Es gab keine Festanstellungsverhältnisse, keine Teilzeitanstellungsverhältnisse. Es waren alles Pauschalkräfte bzw. kurzfristig Beschäftigte. Und das ist halt auch nicht einfach unsere Philosophie, sondern wir. Kurz sage ich mal, dass Stefan sich nochmal nachschenkt. Ja. Das ist nicht unsere Philosophie. Nicht unsere Philosophie ist, wir wollen halt Perspektiven bieten. Ne? Wir wollen Menschen, die Bereitschaft zeigen, etwas dazuzulernen, in Positionen hineinzuwachsen, natürlich auch eine wirtschaftliche Sicherheit bieten. Und deswegen können wir nicht nur einen rein saisonalen Betrieb machen. Deswegen müssen wir einen Ganzjahresbetrieb gestalten, beziehungsweise, sage ich mal, mit höchstens 2 bis 3 Monaten, wo nichts passiert. Wir müssen das machen. Und deswegen fiel dann auch relativ schnell die Entscheidung zwischen mir und Danny, dass wir sagen, okay, wir machen diesen...
Danny Mette nochmal für alle.
Danny Mette für alle. Wir machen diesen Wintergarten, wir machen diesen Wintermarkt, weil wir einfach sagen wollen, wir wollen komplette Saison diesen wunderschönen Ort mitten in der Stadt bespielen. Und natürlich auch mit dem gleichen Personal, mit dem wir es im Sommer bespielen. Und das haben wir geschafft und das haben wir dann im ersten Jahr, sage ich mal, mit 10 Hütten gemacht. Im darauffolgenden Jahr haben wir es dann mit 20 Hütten gemacht. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass wir es im nächsten Jahr mit 40 Hütten machen werden. Da braucht keiner Angst haben.
Also, wer sollte denn da Angst haben? Irgendwer, der seine Hütte nicht vorher noch hat oder was? manchmal bin ich auch als... satirischer Magde-Podcaster hier unterwegs. Magdeburger Weinfest sehe ich auch gerade hier so eine Werbung vor mir. Das ist ja auch wieder so ein Ding, was halt ideal ist für diesen Ort da, oder?
Für diesen
Ort. Mit den
Ort.
Bäumen und so weiter.
Das war halt auch mitunter das, was ich in diesem Ort gesehen habe. Wir haben ja vor mit dem Bass, da haben wir schon mit sehr hohem Aufwand waren wir bei der Hubbrücke, haben da einen Weihnachtsmarkt gemacht. Dann haben wir das Weinfest in der Liebigstraße gemacht, damals in Zusammenarbeit mit Karin Lassack, die ja da auch ein kleines...
Moderiert und Musik gemacht. Wenn du dich entsinnst.
Ich entsinne mich. Siehst du, du warst auch ein Potenzialheber beim ersten Weinfest, warst du live dabei.
Was?
Ich hoffe auch beim zweiten und beim dritten.
Aus diversen Umständen nicht, aber beim diesjährigen werde ich definitiv wieder dabei
okay,
sein.
Okay, das ist gut so.
Schon allein, um diesen Coteron zu trinken, den du mir hier einigst.
Sehr schön, richtige Aussprache. Perfekt, passt. Also Stefan, du weißt, wir suchen immer ambitioniertes Personal und die ein oder andere Aushilfe auch für ein Wochenende.
Wenn ich noch 2 Stunden neben dir stehe, kann ich alles perfekt. Also, hinter mir sitzt ein anderer Stefan, der hat schon ängstlich rübergeguckt, der den Laden macht. Nee, bringt mich aber zur nächsten Frage. Was ist denn eigentlich, seid ihr noch die 3 guten Typen, die das angefangen haben, oder?
Das muss ich wirklich auch mit Schmerzen sagen, leider sind wir das nicht mehr. Also Benjamin hat uns aus familiären Gründen mitunter verlassen. Das war 23 war das in diesem Jahr genau, so Anfang 23, wo... aus persönlichen Gründen, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber er dann halt auch den Schritt gewählt hat, zu sagen, er zieht wieder zurück, wirklich an die Schweizer Grenze, Südbaden, geht er da hin.
Ich hoffe nicht, dass er Magdeburg so scheiße findet, dass er deshalb
er kommt von da.
Wir haben ihm nicht so viel Leid getan.
Also er hat nicht den Ort gesucht, der am weitesten weg ist von Magdeburg.
Das hat er nicht gemacht. Immer wenn jemand emotional auch kleine Narben hat und ich merke das und wir reden drüber, muss ich einen doofen Witz machen, um das irgendwie zu erleichtern. Es tut mir leid, ist aber pathologisch, habe ich bestätigt auf dem Zettel.
Nee, das ist absolut in Ordnung. Das kannst du jetzt auch bei der zweiten Geschichte machen. Dominik Bogner genauso. Ein Pfundskerl. Also wir, dem ich auch wahnsinnig, wo sehr, sehr viel von Dominik steckt auch hier in dem Buster.
Definitiv, ja.
Und das sieht der ein oder andere auch nicht so wirklich, aber es ist tatsächlich sehr viel von ihm dabei. Aber er hat auch die persönliche Entscheidung für sich getroffen. 6 Jahre Buster und dann ist auch Buster.
Hatte Rücken, ja. Und ich habe ihm immer noch gesagt, diese Lidl-Schuhe, die du da anhast, das ist das, was ich mit ihm verbinde, diese komischen Schlappen, waren das Lidl-Schuhe oder Aldi? Aldi oder Lidl, von irgendeinem Markt, hat so eine komischen Schlappen immer angehabt, so ganz komische.
Der hat Birkenstock angehabt.
Nee, der hatte Schuhe, wo, das sollte wahrscheinlich hip sein, also so, wo so Lidl-Werbung drauf war und dann trotzdem Socken an, so komische.
Okay.
Und da habe ich mir noch gedacht, der hat bestimmt bald mal Rücken, siehst du? Und der Umstieg auf Birkenstock kam zu spät. Aber ist ja auch schade, weil mochte ihn schon, auch wenn er da im Kulturbeirat jetzt nicht die Riesenperformance, zumindest was die Quantität anging, abgeliefert hat, aber was er gemacht hat, als er da war, das war wirklich ein toller, der Stadt.
Und er ist halt ein Freigeist und er wird noch so viel Bereicherung für die Stadt darbieten.
Ist er noch hier?
Er ist noch hier. Er ist Gott sei Dank noch hier und ich hoffe, dass er auch hier bleiben wird, weil gerade so, was die subkulturelle Szene angeht und sein Engagement und seine Leidenschaft auch für Menschen, einfach Menschen an für sich und eine funktionierende Gesellschaft, ist eine wahnsinnige Bereicherung hier für uns.
Das bedeutet, Stefan hinter mir ist denn dein neuer Dude an deiner Seite?
Stefan ist der Senior, würde ich sagen. Also er ist der mit dem größten Wissen, wenn es halt um Wein angeht.
Ich habe mich vorhin mit ihm über Rum unterhalten, das war nicht schlecht.
Naja. Hast dich rum unterhalten.
Geredet haben wir auch.
Werden Witz eigentlich von dir? Stefan.
Ich wusste, dass der Podcast ein bisschen entgleitet. Okay, dann haben wir, es ist auch so ein Thema, weil man neigt ja dazu, dass man halt so Sachen, die vielleicht trotzdem spannend sind, auch für Leute, die öfter hergegangen sind und so, dass man die totschweigt und so, das wisst ihr, dass ich das nicht mache und so. Und deshalb.
Nee, auf jeden Fall, also wirklich nochmal auch, wenn durch irgendeinen Zufall Dominik oder Ben diesen Podcast hören sollten, dann nochmal ganz viel liebe Grüße von mir. Weil sie sind wirklich auch Teil vom Buster und sie werden auch immer Teil vom Buster bleiben.
Halt mal so fest, wir haben das Buster mittlerweile, euer Ofen ist für mich, es ist so geil, als ein alter Schiffsmotor in dem Gästeraum sitzt und wenn ihr den anbollert, das ist halt wirklich in der Nähe von dem Ding, da musst du schon wirklich eine Frostbeule sein, damit du es so aushältst. Also der Laden ist total toll, wie ihr die Decken macht mit diesen Flaschen, dieses Geheimnis musst du mir mal unbedingt verraten, ist wahrscheinlich total leicht, aber mich beeindruckt das, das ist euer Plan. Milchkuhanstalt rollt auch mit allem, was da noch zu klären ist oder auch nicht zu klären ist, wo man euch viel Glück wünscht. Das bedeutet so, diese Gastronomie und der Laden und Geschäftsbereich, das funktioniert alles. Was ist denn so mit Festen und so Justizministerien, die so kommen? Läuft das Geschäft auch weiter und macht das Spaß?
Also das macht Spaß. Also zum Beispiel auch der Weinladen hier. Ist ja auch nicht ohne Grund entstanden, sondern weil natürlich die Gastronomie immer mehr Platz eingenommen hat.
Stimmt,
der Eventbereich hat immer mehr Platz eingenommen. Der Einzelhandel und der Großhandel für meine Spirituosen, wir verkaufen ja nicht nur, sag ich mal, an Endverbraucherinnen und Endverbraucher, sondern wir verkaufen auch an Gastronomen und Gastronominnen und sagen halt, hier, das ist unser Portfolio und das ist unser ausgewähltes Portfolio genau für dich. Also alles, was du hier findest, ist von uns individuell kuratiert und wir stehen dahinter. Wir haben das probiert, wir haben das getrunken und sagen, okay, das hat einen Platz in unserem Regal verdient und diese Leidenschaft und diese entsprechende Expertise, die möchten wir auch weitergeben an Restaurants, die vielleicht noch gar nicht daran gedacht haben, ne? Die gesagt haben, okay, wir brauchen was Vernünftiges zu essen. Und trinken tun die Leute ja so. Aber zum Beispiel für mich ist es der größte Graus, wenn ich auf eine beschissene Weinkarte, Entschuldigung, habe ich das gerade gesagt, auf eine bescheidene Weinkarte schaue.
Ich glaube, im Teaser zu diesem Podcast habe ich gesagt, in Vino Veritas, was zu beweisen war.
Also, und da denke ich, da ist noch so, so viel Potenzial hier in unserer Region. Wir haben ein wahnsinniges, dynamisches Weinanbaugebiet vor der Tür, also die Saale Unstrut, wo es ambitionierte Winzer und Winzerinnen gibt, die einfach nur eine Plattform brauchen. Und die Plattform sind wir, die Restaurants, die das machen können. Und das müssen wir nach vorne bringen und einen Bezug dazu auch nach vorne bringen. Und dafür stehen wir und deswegen haben wir ja auch gesagt, okay, wir ziehen den Einzelhandel hier raus, dass wir mehr Platz haben für die Gastronomie, für den Eventbereich und natürlich auch für unsere Mission. Ne? Und das ist einfach auch, auf gut Deutsch kannst du sagen, ey, Wein ist ein cooles, so vielschichtiges Getränk, brauchst keine Angst davor haben.
Jo, ich unterhalte mich gerne über Wein mit dir.
Warum?
Weil das Spaß macht. Mit dem ich das am liebsten mache, ist der Sommelier von Robin Peach, Flo. Falls der das hier gerade hören sollte. Der Typ ist also auch richtiger Punkrocker. Ja. Lustigerweise sieht er dir sogar ein bisschen ähnlich.
Hat er mehr Haare oder weniger Haare als ich?
Exakt. Also auch eine Glatze halt.
Echt?
Was? Und untenrum so wie du. Und das macht halt einfach Spaß und dann sollte man sich auch nicht verschrecken lassen. Und wenn deine Beobachtung, die du eingangs geäußert hast, irgendwie, dass die jungen Leute das auch wieder mittlerweile, also auch Nachwuchs quasi da ist und das halt quasi das Bewusstsein für Genuss und so weiter
also ich muss sagen,
in die Fläche geht, finde ich das gut.
Ich muss sagen, wir haben mit dem Buster und mit dem, was aus dem Buster heraus natürlich auch entstanden ist. Also die Schweizer Milchkuhanstalt würde es ohne diesen Buster-Vibe auch nicht so geben. Ne? Also das muss man auch sagen, der hat... Die Schweizer Milchkuhanstalt auch davon profitiert, auch mit dem Weinfest und dergleichen. Wir haben es wirklich geschafft, in dieser Stadt signifikant den Weinkonsum zu erhöhen. Also das würde ich gerne mal messen.
Gesundheitsamt hat die Gruppe verlassen, aber ansonsten. aber jetzt sag mal, alles, was ihr noch so habt. Also ihr habt ja auch sehr besondere andere Spirituosen. Also jetzt von rumähnlichen Getränken oder Spirituosen mit Rum, wie die sich unsexy nennen. Whisky, Wodka, alles Mögliche. Das ist ja wirklich auch eine Wissenschaft. Eigentlich jede Spirituose für sich selbst. Ja. Sucht ihr da Sachen raus, die so ein bisschen besonders sind, um sie dem Niveau des Weines anzupassen? Oder wollt ihr euch da auch nochmal auf irgendwelche anderen Sachen spezialisieren? Also du kannst ja quasi einen ganzen Laden nur mit Whisky theoretisch machen, aber wahrscheinlich kann man davon nicht leben, oder?
Doch, es gibt ja Läden, die hauptsächlich auf Spirituosen fokussiert sind, auch in dieser Stadt. Das kannst du machen. Also das ist ja, die Getränkevielfalt ist ja unergründlich, ne? Also wir haben natürlich unseren Fokus, damit sind wir groß geworden, ist Wein. Ne, ist Wein, alternative Getränke, auch alkoholfreie Weine, mittlerweile auch alkoholfreie Schaumweine. Und was aber jetzt mitunter noch mehr und mehr in den Fokus rücken wird, sind Zigarren und Pfeifentabake.
Ach Quatsch, echt?
Ja, weil wir da auch einen begehbaren Humidor dann hier hinten haben werden.
Das Rauchen wieder cool.
Es geht ja um den einen, der es noch anbietet, für die Zukunft.
Okay.
Okay. Aber man darf da wahrscheinlich gar keine öffentliche Werbung für machen.
Ich habe keine Ahnung, also ist ja jetzt auch keine Werbung.
Also ich sage es jetzt einfach mal nur vorsichtshalber, Rauchen ist tödlich.
Ja,
und
danke.
Und damit ist es, glaube ich, dann kann ich wieder weiter drüber sprechen. Also wir werden einen begehbaren Humidor haben, was auch einzigartig in dieser Stadt ist. Wir werden eine kleine Club-Ecke haben, wo man dann auch Spirituosen verkosten kann und dann halt auch vielleicht mal eine Zigarre dazu rauchen kann. Ja. Also es geht halt einfach um dieses ganze Genussportfolio, ne? Und da, wie du auch sagst, ist es super spannend, auch in die Spirituosen-Tiefe einzusteigen, ob das im Whisky-Bereich, im Gin-Bereich oder im Cognac-Bereich ist. Aber es ist so vielschichtig, es ist so vielfältig, das ist Wahnsinn. Also Wissen hinter der Geschichte, hinter Wein, Getränke allgemein, Produkte allgemein, ist unglaublich.
Gott sei Dank hast du Stefan.
Gott sei Dank habe ich Stefan.
Und damit bin nicht ich gemeint, wollte ich an dieser Stelle mal sagen, der hinter mir sitzt.
Das ist Stefan Schwarz.
Stefan Schwarz. Man kann alles lernen. Aber darauf kommt es ja gar nicht an, weil das Wichtigste hast du, glaube ich, relativ am Anfang gesagt. Du kannst hierher kommen, weil du jemanden kennst, der auf Weinbrand, Whisky etc. steht und kannst sagen, ich habe keine Ahnung, könnt ihr mir helfen? Und fertig ist die Laube, das ist nochmal eine Empfehlung dann jetzt auch für euch. Gut, Mensch, ich bin glücklich. Haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir hätten reden sollen?
Die Frage ist, haben wir die Weinflasche schon leer, Stefan?
Nee, ich trinke keine ganze Weinflasche während eines Podcasts aus. Also du hast es geschafft, sehe ich gerade so. Ich hoffe, du hast keine Kindertermine heute. Genau, gib mal der technischen Abteilung noch ein bisschen was. Ansonsten würde ich dann an dieser Stelle sagen, ich habe noch einen lustigen Hinweis. Ich habe heute mal bis ganz zum Schluss gewartet. Jetzt pass mal auf, jetzt kannst du mich mal bei der Arbeit sehen, weil man kann ja euch auch zum Beispiel kontaktieren. Per Mail und so und Bestellung, aber auch mal Internet. Und das gibt's halt von der MDCC, da gibt's die Auszeichnung Bester Anbieter in Sachsen-Anhalt, die gab's nämlich, und um das zu feiern, haut die MDCC einen raus. Für Neukunden gibt's das Internet dann jetzt schon ab 19,99. Da sagt ihr einfach den Code oder klickt den rein, Podcast 60, und dann gibt's nochmal 6 Monate 10 € extra Rabatt obendrauf und bei dem Tarif dann ab 150 Mbit. Das gilt nur für Neukunden und nur bis 8.9.2025. Guckt einfach mal im Anschluss vorbei. mdcc.de/internet/internet, sagen die Profis. Aber ich habe ja schon Wein getrunken. Und dann im Bestellprozess bitte den Rabattcode Podcast60 eingeben. Bitte nicht Basta. Mit Basta kommt ihr da nicht weiter. Podcast 60.
Podcast 60.
Podcast 60.
Das ist auch eine schöne
Podcast
Nummer für uns.
60. David.
Schade, dass wir keine Neukunden sind.
Ja, das ist. Habt ihr gute Erfahrungen mit der MDCC?
Na klar.
Ich weiß noch, ich habe mein Weihnachtskonzert bei euch gespielt.
Und das Internet hat funktioniert.
Und genau, wir haben unsere Musik nämlich aus dem Internet gestreamt. Playback. Stimmt. Nein, wir haben Soundcheck gemacht und dann kam Guido Nienhaus rein. Das war lustig. Und der hat sich umgedreht und wusste das offensichtlich nicht. Und der hat euch, glaube ich, diesen Adventskalender von den Rotariern gebracht.
Lines.
Vom Lions Club, ja. gemacht. Oh, ein blöder Versprecher. Wenn man es kann, bitte rausschneiden. Also der hat
auf
euch
jeden
den,
Fall rausschneiden.
Der hat euch den Weihnachtskalender vom Lions Club gemacht und hat so rüber geguckt, warum wir so einen Krach machen. Und dann hat er erst gesehen, dass ich dabei war. Das war wirklich eine witzige
Begegnung. Und dann hat er den Krach akzeptiert, oder?
Dann war es okay, ja.
Okay, gut.
Da habe ich als Katalysator funktioniert. Dankeschön, David. Viel Erfolg, Stefan. Für euch. Also sowas muss Erfolg haben hier und auch Leute nach sich ziehen. Was glaubst du, wie viel Platz für Gastronomie gibt es noch in Magdeburg? Gibt es genug Platz, oder?
Genug Platz. Also ich bitte darum, alle mutigen, und ich unterstütze da auch gerne, wo ich kann. Also ist tatsächlich so. Also jeder, der sich traut, ein gastronomisches Konzept in dieser Stadt irgendwie aufzumachen und dergleichen, bin ich einer, bitte macht. Und
fragt ruhig bei David Siebold vom Bassa nach.
Jeder kann mich nachfragen, welches Kassensystem, welcher Zahlungsanbieter, welche vorbereitende Buchhaltung man entsprechend nehmen soll. Warum nicht?
Abgefahren. Vielleicht sagt er aber freundlich, hallo David, ich habe dich im Magde-Podcast gehört, ich habe die eine Frage und nicht, wo ist denn der Typ, dem ich jetzt Wasser abgraben möchte mit seinen eigenen Tricks?
Nein, es sind ja keine Tricks. Also es ist ja wirklich einfach nur eine Leidenschaft für die Gastronomie und eine Leidenschaft für diesen Standort hier in dieser Stadt. Und ich finde, wir haben noch zu viele freie weiße Flächen auf dieser Leinwand. Also es kann durchaus bunter werden und vielfältiger.
Danke, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, Stefan. Los, mir auch.
Wir müssen natürlich so aufhören.
So, jetzt machen wir Ex, dass wir die Flasche auch wirklich leer bekommen.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.